SRF 3.
Die katholische Kirche tut Buße. Sie hat sexuelle Übergriffe von Kirchenleuten aufgearbeitet und informiert über Maßnahmen. Josef Blatter bleibt gesperrt. Der langjährige FIFA-Chef ist vor dem Internationalen Sportgerichtshof abgeblitzt. Sergio Mattarella ermahnt sein Land zur Ruhe. Nach dem Nein zur Verfassungsreform muss der Staatspräsident über die Zukunft von Italien entscheiden. Und das Wetter morgen liegt über dem Mittelland teils Hochnebel, sonst ist es sonnig. Info 3, heute mit Karin Britsch. Es ist ein dunkles Kapitel in der katholischen Kirche, die sexuellen Übergriffe von Kirchenleuten an Kindern, Frauen und Männern. Vor 6 Jahren begann die Bischofskonferenz damit, das Problem aufzuarbeiten. Heute haben die Schweizer Bischöfe nach Sitten ins Wallis geladen und über die Resultate informiert. Zuvor feierten sie eine Messe für die Opfer. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Die Kirchenverantwortlichen trafen sich an einem symbolträchtigen Ort in der Basilika von Sitten, einem Wallfahrtsort, zu dem die Menschen seit Jahrhunderten hinaufsteigen, um zu beten oder Buße zu tun, wie heute die Schweizer Bischöfe, Klostervorsteher und Ordensleute. Für die Opfer sexueller Übergriffe durch Kirchenleute knieten alle Bischöfe nieder und zündeten eine Kerze an. Auch eine Delegation von Opfern reiste an. Die katholische Kirche trage eine große Schuld, bekannte der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz. Solche Gebets- und Bußfeiern finden auf Wunsch von Papst Franziskus nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit statt. Auf den Kirchengang folgte der Auftritt vor den Medien. Charles Moreau, oberster Bischof der Schweiz.
Dass es überhaupt zu sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld kommen konnte, macht uns auch Jahrzehnte später sprachlos.
Die meisten Fälle der gemeldeten Übergriffe fanden zwischen 1950 und 1990 statt. Lange Zeit tat sich die katholische Kirche schwer damit. Lange Zeit wurde vertuscht und eisern geschwiegen, bis der öffentliche Druck zu groß wurde.
Beschämt sind wir aber auch deshalb, weil es einen öffentlichen Aufruf gebraucht hat, damit die Opfer den Mut fassen konnten, sich zu melden. Das zeigt nämlich, wie tief die Verletzungen waren und wie wenig Vertrauen und Hoffnung diese Menschen in die Kirche hegten.
Seit dem ersten Aufruf von 2010 haben sich über 200 Opfer gemeldet. Die Mehrheit wurde als Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht. Die Täter waren mehrheitlich Priester und Ordensleute. Laut den Angaben der Kirche war allerdings in den meisten Fällen weder eine Anzeige noch eine Entschuldigung der Täter mehr möglich. Dies, weil die Fälle entweder verjährt, die Täter nicht identifiziert werden konnten oder bereits gestorben waren. Für diese Opfer hat die katholische Kirche einen Genugtuungsfonds eingerichtet, wie Felix Gmür, Vizepräsident der Bischofskonferenz, erklärte.
Deshalb ist es für die Kirche sehr wichtig, dass sie die Mitschuld anerkennt, damit auch in diesen Fällen, in welchen keine Schuldsprechung mehr möglich ist, dennoch die tiefliegenden Verletzungen der Opfer möglichst gemildert werden können.
Für die finanzielle Wiedergutmachung steht 500.000 Franken zur Verfügung.
Gleich geht es hier um den Volkswillen.
Wir können ja schon abstimmen, aber das letzte Mal haben wir, glaube ich, gleich nicht so viel zu sagen.
Nicht viel zu sagen zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Wir haben den Puls genommen. Und wir reden über eine sehr umstrittene Ölpipeline in den USA und über einen vorläufigen Sieg. Zuerst jetzt aber zu Nina Gigax. In den Nachrichten geht es zuerst um den ehemaligen FIFA-Präsidenten.
Josef Blatter bleibt für 6 Jahre gesperrt. Das internationale Sportgericht hat Blatters Rekurs gegen die FIFA-interne Sperre abgelehnt. Man werde den Entscheid akzeptieren, teilte Blatters Büro mit, auch wenn das schwer falle. Die FIFA hatte ihren damaligen Präsidenten im Dezember letzten Jahres gesperrt, weil er 2011 eine umstrittene Zahlung von 1,8 Millionen Euro an Michel Platini genehmigte, den damaligen Chef des Europäischen Fußballverbandes. Im Gotthard-Basistunnel kann die SBB am kommenden Sonntag den fahrplanmäßigen Betrieb aufnehmen. Das Bundesamt für Verkehr hat die Betriebsbewilligung erteilt, mit gewissen Einschränkungen. Statt mit 250 Kilometern pro Stunde dürfen die Züge vorerst höchstens Tempo 200 fahren. Pro Tag sollen ab Sonntag 50 Personenzüge und bis zu 260 Güterzüge durch den weltweit längsten Eisenbahntunnel fahren. Der Bund zahlt künftig mehr Geld an die Kosten der höheren Berufsausbildung. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einem neuen Finanzierungsmodell zugestimmt. Bei der letzten Differenz ging es um Beiträge an Personen, die sich in Kursen auf eine eidgenössische Berufs- oder Fachprüfung vorbereiten. Nun haben sich beide Räte darauf geeinigt, dass Beiträge auf Antrag ausgerichtet werden sollen. Der Bundesrat wird die Kriterien noch festlegen. Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat zur Ruhe aufgerufen, nach dem Nein zur geplanten Verfassungsreform und dem angekündigten Rücktritt von Regierungschef Matteo Renzi. Die hohe Wahlbeteiligung von gestern sei Zeugnis für eine starke Demokratie, ließ Mattarella mitteilen. Der Staatspräsident muss nun über die Zukunft Italiens entscheiden. Eine Möglichkeit ist, dass er eine Übergangsregierung einsetzt. In Bayern soll die Grenze zu Österreich wieder Tag und Nacht kontrolliert werden. Das erklärte Bayerns Innenminister Herrmann. 100 bayerische Polizisten sollen ab Mitte Monat die Bundespolizei bei den Grenzkontrollen unterstützen. Der Bund, insbesondere Innenminister de Maizière, hatte sich bisher stets gegen die Beteiligung Bayerns an den Grenzkontrollen gewehrt. Mit der Maßnahme reagieren die Behörden offenbar darauf, dass immer mehr Flüchtlinge aus Afrika über Italien und Österreich nach Deutschland einreisen. Der Blick an die Börse. Die Daten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 7.856 Punkten. Das ist ein Plus von 0,9%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 0,841 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,110.
Info 3 Abend.
Die Zeit drängt. Bis nächsten Februar spätestens muss er umgesetzt sein, der Verfassungsartikel zur Zuwanderung. 2014 hat ihn die Stimmbevölkerung angenommen. Seither ist das große Seilziehen im Gang mit der EU, zwischen den Parteien, zwischen Bundesrat und Parlament. Und dort im Parlament, im Nationalrat, wird gerade jetzt wieder debattiert. Was aber sagt eigentlich das Volk zur Arbeit der Politiker? Lukas Schmutz ist auf die Straße gegangen und hat nachgefragt.
Rien, Schmiedgasse, Weihnachtsmarkt in der Basler Vorortgemeinde. Bei den kantonalen Wahlen im Oktober waren hier die Liberalen und die SVP mit je etwa 20% der Stimmen am stärksten. Und wer hier Russentopf kauft, macht fast schon ein politisches Statement. Denn von hier ist's weniger als ein Kilometer bis nach Deutschland, wo nicht nur der Russentopf billiger ist. Rien ist Grenznähe und in Grenznähe ist besonders spürbar, was jetzt bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative bei den Leuten gärt. Zum Beispiel der Eindruck, dass es nicht vorwärts geht.
Es ist jetzt 3 Jahre gegangen. Jetzt ist mal Müller, der sagt, Inlandvorteil will er walten lassen. Also das Ganze hat für mich immer so zu lange Abläufe.
Also die direkte Demokratie ist ja schon gut, aber manchmal ist es halt schon ein bisschen ächzend, das hin und her.
Und nicht nur, weil es langsam geht, brennt das Thema direkte Demokratie bei vielen unter den Nägeln.
Man sollte natürlich probieren, seine Initiativen, wenn sie schon angenommen werden, durchziehen. Nur, ob das Volk nachher bereit ist, Konsequenzen zu tragen. Das ist eine andere Frage, nicht?
Denkst du, manchmal die Volksinitiativen sind ja schon ganz toll, demokratisch super, aber wenn es einfach nicht passt mit der EU, und da muss man ja auch schauen, dass man mit denen zu Rang kommen, dann stimmt es einfach nicht mehr, dann kann man das nicht so umsetzen.
Und hier an der Grenze erinnern sich die Leute ganz genau, worum es bei der Initiative eigentlich geht. Zuwanderung. Wie viel es verträgt und wie scharf die politischen Lager bei der Frage getrennt sind.
Die Linke will natürlich einen grossen Einzug in die Schweiz, nicht? Und die SVP ist natürlich komplett dagegen, nicht?
Noch ist bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative nichts entschieden. Sicher ist hingegen, dass das Volk nochmals an die Urne muss.
Wir können ja schon abstimmen. Aber das letzte Mal haben wir, glaube ich, gleich nicht so viel zu sagen.
Lukas Schmutz hat sich in Rien im Kanton Basel-Stadt umgehört.
Info 3 Abend.
Es ist ein äußerst umstrittenes Projekt, die neue Ölpipeline, die durch mehrere US-Bundesstaaten führt. Der größte Teil davon ist gebaut. Für das letzte Teilstück in North Dakota geben die Behörden aber keine Bewilligung. Der Stopp ist ein Sieg für Tausende von Aktivisten, die dort protestieren, zum Teil seit mehr als einem halben Jahr. Die Sioux-Indianer fürchten um ihr Trinkwasser und heilige Stätten, die durch den Bau zerstört würden. Der Protest ist angewachsen. 300 Stämme unterstützen ihn, sowie viele Umweltaktivisten und Kirchen. Priscilla Imboden hat das Protestlager in North Dakota besucht.
Jubel bricht aus auf dem Zeltlager bei Standing Rock, als sich die Nachricht verbreitet, dass die Baubewilligung verweigert wird. Indianerhäuptlinge stimmen ein Lied an. Es erinnert an Sitting Bull, ihren Häuptling, der im 19. Jahrhundert gegen die Landnahme durch Siedler und das US-Militär wehrte. Die Indianer ziehen durch das riesige Zeltdorf, an den Tipis, Hütten, Campingzelten vorbei auf der schneebedeckten Ebene. Bis zu 10.000 Menschen sind an diesem Wochenende hier versammelt. Eine Gruppe von Armeeveteranen ist ebenfalls angereist, um sich zwischen die Demonstranten und die Ordnungskräfte zu stellen. Seit längerem haben die Behörden angeordnet, dass das Zeltlager am Montag weg muss. Trotz Sieg wollen die Indianer und ihre Unterstützer bleiben. Neue Wasserwächter, wie sie es nennen, kommen an. Sie hämmern Bretter zusammen, spalten Holz, kochen für die Gemeinschaft. Ein Überwachungshelikopter der Polizei kreist am Himmel. Almona Kilsenwater des Rosebud Sioux Stammes schaut ihren Kindern beim Schlitteln zu.
Water, everybody needs water. And we don't want to have contaminated water for our future generations, for our kids and grandkids, or anybody further on.
Alle Menschen brauchen Wasser. Wir wollen sauberes Wasser für unsere Kinder und Enkel, nicht nur für Indianer, für alle Menschen. Die Pipeline soll unter einen Stausee des Missouri Rivers führen, nördlich des Reservates. Die Indianer fürchten, dass ein Ölleck ihr Wasser verschmutzen könnte. Die Firma Energy Transfer Partners, die die Pipeline baut, versichert, sie setze neueste Technik ein, das werde nicht geschehen. Jim Picott steht zwischen zwei weißen Tipis. Er ist vom Stamm der Cheyenne River Sioux, die etwas flussabwärts leben. Picott sorgt sich um heilige Stätten, die durch den Bau der Pipeline gefährdet sind.
This is where our people lived. This is where our people died and are buried. So the history of our people is here. It's not in the books. It's in the land. And that's the other thing we're trying to protect, along with the water.
Hier haben unsere Leute gelebt. Hier sind sie begraben. Unsere Geschichte ist in der Landschaft, nicht in den Büchern. Auch das wollen wir beschützen, nicht nur das Wasser. Der Widerstand gegen die North Dakota Access Pipeline ist zum Symbol geworden für den Kampf gegen die Umweltzerstörung und gegen die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung in den USA. Die Aktion kommt aber freilich spät. Die Pipeline, welche Erdöl über mehr als 1600 Kilometer aus North Dakota nach Illinois führen soll, ist fast fertig gebaut. Und die Weigerung der Obama-Regierung, das letzte Teilstück nördlich des Indianerreservates zu bewilligen, könnte von kurzer Dauer sein. Donald Trump hat sich für den Bau der Pipeline am geplanten Ort ausgesprochen und kann den Entscheid, sobald im Amt ist, wieder umstoßen. Deshalb bleiben die Demonstranten auf Standing Rock auf der kalten Ebene in North Dakota und wehren sich weiterhin gegen die Ölpipeline.
Info 3, das Nachrichtenmagazin mit News und Hintergründen. Redaktion heute Yvonne Lambricker und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.